Welcome back.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter, bist du okay?
Hi Martin, etwas besser, es wird schon.
Die Stimme ist etwas besser.
So kleine Stufen.
Wir kommen langsam hin. Doch der Herr wird uns helfen. Allein kann man das nicht.
Nein, ohne ihn können wir gar nichts tun.
Heute gibt es ein sehr umstrittenes Thema,
das wir schon seit langer Zeit angedroht haben.
Schon ziemlich lange. Aber Gottes Timing ist perfekt. Lass uns also sehen, was da herauskommt. Beten wir. Unser himmlischer Vater, wir sind jetzt in der Zeit, die du in deinem Wort vorhergesagt hast. Und wir bitten dich, dass du unseren Verstand erhältst, dass du unsere Gedanken öffnest und uns die Augen öffnest, damit wir die Irreführung da draußen sehen können. So hilf uns bitte auch während des Gesprächs. Segne uns in Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, wir sprechen über die Sportreligionen oder den religiösen Sport. Welches ist es jetzt? Vielleicht beides?
Beides.
Beides, okay. Doch bevor wir anfangen, es zu besprechen, lass uns ein kleines Video ansehen.
Neulich habe ich ferngesehen und da kam diese Sendung mit diesen religiösen Fanatikern. Die waren verrückt. Nun, man würde denken, dass sie verrückt sind, wenn man ihre Kultur und ihre Religion nicht versteht. Nun, das ist es einfach. Sie waren Götzenanbeter. Sie trieben die Dinge auf die Spitze. Sie bemalten ihre Körper. Sie trugen diese lächerlichen Kostüme. Sie hatten beschwörende Gesänge, sie tanzten, sie opferten ihre Götzen. Sie bauten diese riesigen Tempel, um dort ihre Götzen anzubeten. Ihre einzige Existenz schien ihren Höhepunkt in diesem einen Geschehen zu finden, in diesem einen überzogenen Akt der Anbetung. Das betrifft euch nicht wirklich, oder? Versuchen wir es nochmal. Neulich habe ich ferngesehen und da kam diese Sendung mit diesen religiösen Fanatikern. Die waren verrückt. Nun, das ist es einfach. Sie waren Götzenanbeter. Sie trieben die Dinge auf die Spitze. Sie bemalten ihre Körper, sie trugen diese lächerlichen Kostüme. Sie hatten beschwörende Gesänge, sie tanzten, sie opferten ihren Götzen. Sie bauten diese riesigen Tempel, um darin ihre Götzen anzubeten. Ihre ganze Existenz schien ihren Höhepunkt in diesem einen Geschehen zu finden, in diesem einen überzogenen Akt der Anbetung. Götzenanbetung. Jetzt sind es nicht mehr nur goldene Kälber.
Ist das Stoff zum Nachdenken?
Ich denke, das ist ein guter Einstieg für das, was wir besprechen wollen. Wahrscheinlich kann jeder verstehen, was da vor sich geht.
Nun gut. Die Frage lautet doch immer, was steckt dahinter? Wohin führt es? Was ist der Plan? Und wie kann es dem Zweck derer dienen, die es manipulieren?
Ja,
das ist doch die Frage. Gut, gehen wir doch zum zweiten Buch Mose. 2. Mose, Kapitel 32, Vers 2 bis 6. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter und bringet sie zu mir. Und er machte ein gegossenes Kalb und ließ ausrufen und sprach, morgen ist das Herrenfest. Und sie standen des Morgens früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer. Danach setzte sich das Volk zu essen und zu trinken und standen auf, um zu spielen. Martin, das hört sich wie ein Endzeitszenario an. Die Leute aßen und tranken und sie waren so müßiggang beschäftigt. Schau dir Sodom und Gomorra an. Die große Sünde von Sodom und Gomorra war Müßiggang. Jede Menge Müßiggang. Nicht wissen, was man mit seiner Zeit anstellt.
Ja.
Und so standen sie auf, um zu spielen. Was nun spielten sie?
Bevor wir dazu kommen, noch eines. Ich denke da auch unwillkürlich an das Gelage in Belsazars Saal. Da aßen und tranken sie auch. Und es gab wahrscheinlich auch alles Mögliche. Ganz kurz, bevor das Gericht kam.
Bei den römischen Festen gab es dann Völlerei, Essen und Trinken und dann hatten sie die Spiele. In ihren Kolosseen unterhielten sie Tausende. und so weiter. Sie standen auf, um zu spielen. Dieses Spielen ist Sport. Sie übten Sport aus. Das war ein uraltes Ritual, ein fester Bestandteil des Rituals der Sonnenanbetung. Lass uns da noch etwas tiefer hineingehen. Wir lesen in 13. Manuskript Releases. Diese Schriften sind ein Schatzhaus mit kostbaren Perlen und ihr werdet sie brauchen. Wie viel Zeit wird von intelligenten Menschen bei Pferderennen, Cricketspielen und Ballspielen verbracht? Aber wird Schwelgerei in diesen Sportarten in den Menschen ein Verlangen wecken, Wahrheit und Gerechtigkeit zu kennen? Das ist eine gute Frage, stimmt's? Wird Gott dadurch in ihren Gedanken bleiben? Wird es sie dahin führen, nachzuforschen? Wie steht es um meine Seele? Alle Kräfte Satans werden in Bewegung gesetzt, um die Aufmerksamkeit bei albernem und belanglosem Vergnügen zu halten, und es erreicht sein Ziel. Viele Leute werden jetzt sagen, ach, so eine enge Sichtweise.
Stimmt.
Martin, kannst du mir einen Fall zeigen, wo die Bibel etwas davon berichtet, dass es Sport gab, außer diesem Text, den wir gerade gelesen haben, der das Geschehen verurteilt? Findet man irgendwo im Neuen Testament, dass Jesus und seine Jünger Ballspiele oder irgendetwas derartiges machen?
Nein.
Bist du dir sicher? Hast du es genau gelesen?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Es gibt viele Witze darüber, wobei Worte verdreht werden, damit es so aussieht, dass sie etwas derartiges getan hätten. Doch die Antwort lautet nein. Die Frage stellt sich, kann man ohne Sport glücklich sein?
Gut, das ist eine sehr gute Frage.
Ist das nicht eine gute Frage?
Denn anscheinend sagt die Welt einem...
Das kann man nicht.
Nein.
Man muss diese Ablenkungen haben. Schließlich ist das Leben in dieser Welt so schwierig und man braucht etwas, um den Verstand davon abzulenken. Nun, ich weiß ja nicht, wie es bei dir früher mit Sport aussah. Warst du als Sportler sehr aktiv? Warst du in irgendeiner Form ein Sportfanatiker?
Ja, sehr. Wirklich sehr.
Was waren deine Sportarten?
Rugby. Also was ich selbst aktiv betrieb, war Rugby und Leichtathletik. Und angeschaut, ach ja, und auch Golf. Ich liebte Golf. Und angeschaut hatte ich mir im Grunde jeden Sport. Und ich war ziemlich fanatisch. Ein Fan. Ich ging zu Wettkämpfen, großen Spielen. Und ich steigerte mich da sehr rein. Definitiv.
Okay, ich kam aus einer ziemlichen Sportfamilie. Beide Onkel waren Tennisstars. Also ich spreche hier über die Davis Cup-Ebene. Wirklich richtige Star-Tennisspieler. Ich spielte ziemlich viel Tennis. Ich spielte nicht viel Rugby, weil ich auf eine deutsche Schule ging und da hatten sie kein Rugby. Als ich schließlich auf eine andere Schule ging, war das ziemlich spät in meinem Leben. Also war ich nicht wirklich ein Star-Rugby-Spieler. Aber ich war ein Rugby-Fanatiker. Ich war so ein Fanatiker, dass ich den Fernseher kaputt schlug, wenn mein Team verlor.
Oder wenn man im Stadion war und dann eine Rauferei anfing. Also ich kenne das.
Ich ging nicht so viel ins Stadion.
Okay.
Zu ein paar ging ich schon. Ich ging gern zu Cricket spielen. Aber das war wegen dieser anderen Atmosphäre. Man liegt da in der Sonne, trinkt ein Bier nach dem anderen, das ausgelassene Feiern und alle Jubeljahre schlägt einer einen Sechsmal und man freut sich wie verrückt, setzt sich hin und hat noch ein Bier.
Für die nächsten 3 Stunden und dann gibt es das vielleicht wieder.
Ja, die Leute können das nicht verstehen. Menschen ohne britischen Hintergrund können das sowieso nicht verstehen, wie man 3 oder 5 Tage lang da sitzt und sich ein Spiel anschauen kann. Das ist albern. Aber so war das eben. Es war ein Lebensstil.
So ist es.
Das war ein Lebensstil. Und man dachte mit Sicherheit an nichts Geistiges, während man sich mit diesen Dingen beschäftigte. Und als ich ein Christ wurde, verlor sich mein Geschmack dafür von ganz allein. Irgendwie schien es nicht mehr wichtig, wer gewann. Denn das eine Jahr gewinnt das eine Team und jeder dreht durch und das nächste Jahr gewinnt das andere Team und jeder dreht wieder durch. Entweder ist jemand völlig am Boden zerstört und läuft einsam mit einer Trauermine herum, Und ein anderer jubelt, schreit, springt vor Freude herum, benimmt sich verrückt und trinkt sich ins Koma. Und das Jahr darauf ist es andersherum.
Dann ist da noch eine andere Sache. Als das Matchfixing, die Spielmanipulationen aufgedeckt wurden, also das haute mich wirklich um.
Ja. Ja, da begriff man, dass all diese Cricketspiele abgesprochen waren. Und die Rugbyspiele.
Alles, bei dem Geld mit im Spiel war.
Ja.
Da weiß man dann schon, dass das mit hereinspielt.
Sei es drum. Es besteht kein Zweifel, dass es so ist. Es ist interessant zu sehen, welche Geschicklichkeit Menschen entwickeln können. Man sieht ja immer gern, wie jemand sich in etwas auszeichnet und man wünscht sich, dass man sich auch so auszeichnen könnte. Aber das ist eine Form von Götzendienst. Denn diese Leute werden zu Helden, die sogar verehrt werden. Buchstäblich. Buchstäblich. Wenn man die spitzen Fußballstars nimmt und dann sieht man sich ihr Leben an und womit sie zu tun haben. Und dann wundert man sich, all diese Gerichtsprozesse, Vaterschaftsklagen, Anschuldigungen wegen Vergewaltigung, all diese Dinge.
Sogar Mord.
Nun, Martin, wir sprechen hier über alberne und belanglose Vergnügungen, die eine Erfindung von Satan sind.
Das ist keine angenehme Sache, aber ich denke ja.
Na gut, hat das auch mit Sünde zu tun?
Ja, sehr viel.
Jedes Mal?
Jedes Mal.
Jedes Mal. Also muss Satan daran beteiligt sein. Hier ist ein weiteres Zitat aus Adventist Home und Erziehung.
Einige der beliebtesten Vergnügungen wie American Football und Boxen sind zu Schulen der Brutalität ausgeartet. Sie entwickeln die gleichen Merkmale wie die Spiele des alten Rom. Der Machtrausch, der Stolz auf die bloße, ungehobelte Kraft, die unbekümmerte Missachtung des Lebens üben auf die Jugend einen entsittlichen Einfluss aus, der erschreckend ist. Andere athletische Spiele sind, obwohl sie nicht so sehr verrohen, kaum weniger zu beanstanden, da sie bis zum Übermaß betrieben werden. Sie fördern die Sucht zum Vergnügen und zum Sinnenkitzel und nähren so den Widerwillen gegen nützliche Arbeit, den Hang, praktische Pflichten und Verantwortlichkeiten aus dem Wege zu gehen. Sie zerstören leicht den Sinn für die nüchterne Wirklichkeit des Lebens und für seine stilleren Freuden. So öffnet sich die Pforte zu Ausschweifung und Ungesetzlichkeit mit ihren schrecklichen Folgen.
Gut, lass uns eine Frage stellen. Wenn man sehr erschöpft ist und eine anstrengende Woche hatte, kann einem der Besuch eines Wettkampfes sicher einen gehörigen Adrenalinschub geben und einen auf den Beinen halten. Aber am nächsten Tag ist man erschöpft. Wie steht es um stillere Freuden? Man wandert in den Bergen, an einem Fluss entlang, setzt sich neben einem murmelnden Bach und macht ein Picknick. Würde das die eigenen Batterie auch wieder auffüllen?
Definitiv.
Ohne die anderen gegenteiligen Nebenwirkungen? Gut, das ist also eine Frage der Betrachtungsweise.
Ja.
Ich weiß, dass es für Leute sehr schwer ist, diese Umstellung durchzuziehen. Denn es sitzt einem so tief in den Knochen.
Oh ja, das mit Sicherheit.
Sport ist religiös. Ist es ein Akt der Anbetung? Nun, man findet die gleichen Merkmale in einem Sportstadion, wie man sie, sagen wir mal, bei einer charismatischen Veranstaltung hat. Man hat sogar vielleicht bei beiden die Laola-Welle, stimmt's? Du hast das erlebt, nicht wahr? Es ist die gleiche Art von Adrenalinrausch. Es gibt die gleiche Aktivität. Es ist wahrscheinlich der gleiche Geist.
Das ist möglich.
Wenn sich das Gleiche zeigt, ist der Geist vielleicht derselbe. Hier sind ein paar Ausschnitte von dem, was Little Lights Studios zusammenstellte. Ich mag immer sehr, was sie zusammenstellen. Lass uns das anschauen, Martin.
Bezüglich der Frage, was das Spiel für Neuseeland bedeutet, fängt das Spiel nicht mit dem Anpfiff an, sondern mit dem Haka. Für die Maori ist ihre Geschichte eine lebendige, atmende Sprache. Es ist eine lebendige, eine treibende Kraft, ihre uralten Vorfahren und schlummernden Götter, deren man sich, wie sie glaubten, bedienen und für die eigene Größe kanalisieren kann. Es wäre sehr seltsam, wenn das All-Black-Team kein Haka darstellen würde. Da könnte man sich fast fragen, schaue ich mir hier Rugby oder eine andere Sportart an? Es ist ein Vorkampfritual. Es geht darum, den Geist einzustimmen. Es geht darum, dass man bewusst in die Schlacht zieht und man das Beste geben wird, wenn es dazu kommt, den Gegner zu treffen. Den Hacker muss man spüren. Man muss mittendrin sein, hinaussehen, es ausdrücken und loslassen. Der Körper ist einfach ein Instrument für diese magische Sache, die man Hacker nennt.
Ist es eine religiöse Handlung?
Sehr sogar.
Das ist es, richtig?
Ja, es ist eine Schlacht.
Man hält dadurch Macht. Es ist im Grunde so, dass dabei die Laoa, die niedrigen Gottheiten, angebeten werden, zu kommen und einem zusätzlich Kraft zu geben.
Ja.
Soll es einschüchtern?
Definitiv. Also wenn man hergeht und Rugby-Spiele nimmt oder Boxen, vor einem großen Boxkampf, wie sehr wird diese Einschüchterung da von beiden betrieben?
Das Anstarren und all das. Ich habe im Laufe meines Lebens so viel davon gesehen. Früher sah ich mir ziemlich oft Boxkämpfer an. Wobei diese eine Runde die letzte ist, die derjenige jemals kämpfen wird, weil er im Ring stirbt. Und dann gibt es einen Riesenaufschrei über die Sicherheit beim Boxen, der ungefähr eine Woche oder vielleicht zwei anhält. Und dann ist alles wieder wie gehabt und wieder wird in den Ring gestiegen, bis der Nächste stirbt. Oder sie sind verstümmelt und verprügelt, werden dann sturzbetrunken und sind für den Rest ihres Lebens behindert. Stimmt's?
So ist es.
Kann das von Gott sein?
Weißt du, darüber müssen wir sprechen. Denn wir werden über Talente sprechen müssen.
Ja.
Wann ist es ein Talent von Gott?
Ist es ein Talent, wenn ich dir das Gehirn kaputt schlagen kann?
Wenn ich meine Bibel lese, kann ich das darin nicht finden. Wir kommen noch dazu.
Okay.
Denn Christus hatte andere im Fokus.
Martin, wir sagten, dass es Sonnenanbetung ist. Lass uns dazu noch Belege anfügen. Es gibt ein Buch, dessen Titel Die Sonne in Mythen und Kunst lauten würde. Es wurde von der UNESCO veröffentlicht. Es ist ein sehr dickes Schriftstück. Ein sehr großes Buch mit schönen Hochglanzfotos darin. Sie sprechen über das Sonnenspiel Polo. Es wurde ursprünglich mit einem erleuchteten Sonnenball gespielt. Polo war den Persern bekannt und wurde durch Akbar wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung als Sonnenspiel hergestellt. Ein Tor mit dem Sonnenball zu treffen, wurde mit dem Triumph des Lichtes über die Finsternis von Gut über Böse gleichgesetzt. Der Ball ist bei jedem Sport wie Fußball, Hockey, Basketball und Cricket ein Sonnensymbol. Baseball hat mit seinem sonnenuhrförmigen Spielfeld und dessen Aufteilung sowie mit seinem Spiel- und Torregeln etwas mit der Sonne zu tun. Wie alle Sportarten verkörpert auch Baseball die von der Sonne durchlaufenden Jahreszeiten auf ziemlich die gleiche Weise wie die antiken zeremoniellen Wettbewerbe, die als Teil der Fruchtbarkeitsriten abgehalten wurden. Direkt aus ihrem Munde steht da, dass es ein System der Sonnenanbetung ist. Wenn man sich das Muster auf diesem Ball ansieht, findet sich das gleiche Muster in der einen oder anderen Form auf Fußbällen oder jedem anderen Ball. Nun, manche Bälle sind länglich, wie etwa der Ball beim Rugby oder American Football. Das ist ein länglicher Ball, wie man hier auf dem Hintergrundbild sehen kann. Das ist nur ein Symbol für ein Ei. Das ist dann das kosmische Ei, das den Erretter hervorgibt. Und das Gut und Böse, das man hier hat, ist ein Zusammenspiel von Yin und Yang. Es ist nicht so, dass eine böse Kraft gegen eine gute Kraft kämpfen würde. Denn nächstes Jahr um die gleiche Zeit wird der Böse, der damals verlor, der Sieger werden und das Licht werden. Es ist ein Teil des gleichen Systems. Es ist ein System von Yin und Yang. Es ist schwarze Magie versus weiße Magie.
Aber es bleibt immer noch Magie.
Ja, es bleibt immer noch Magie.
Das sumerische Gilgamesch-Epos beschreibt auf Keilschrifttafeln, wie die Sportausrüstung, ein Stock und ein Ring oder ein Ball, die Gilgamesch aus einem entwurzelten Baum geschnitten hatte, in die jenseitige Welt gefallen war, als er begann, sein Volk durch wiederholte athletische Wettbewerbe zu unterdrücken. Und wie schließlich der Sonnengott ein Loch im Boden öffnete, um sie zu retten. Die olympische Flamme, die der Läufer trägt, um den Kreislauf während der ganzen Olympiade, der vierjährigen Zeitspanne, bis zu den nächsten Spielen zu kennzeichnen, hat auch mit dem wiederkehrenden Sonnenrhythmus zu tun. Zuerst wurden die Spiele als zeremonielle Wettkämpfe zu Ehren von Zeus in Griechenland abgehalten.
Nun, das kommt von der großartigen Quelle der UNESCO. Sie geben frei heraus zu, dass das heidnische Ritual der Sonnenverehrung sind. Und der Stock, ob das jetzt ein Schläger beim Hockey oder beim Golf oder egal was ist, wird wie ein Tennisschläger, soll den Ball zum Gegner bringen, um ihn entweder in ein Loch zu befördern, wie etwa beim Fußballspielen oder beim Golfspielen oder bei was auch immer. So symbolisiert das den Sieg des Sonnengottes über die Mächte des Bösen.
Which symbolizes the victory of the sun god over the forces of evil.
Wenn man das in wirkliches Christentum übersetzen möchte, symbolisiert das den Sieg von Luzifer über Christus.
Das ist wahr, denn da wurde Zeus geehrt und er ist in der ganzen Sache eigentlich eine Darstellung Luzifers.
Die Symbole von Sonne, Mond und anderen Planeten schwippen 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona über den Köpfen. Die Verbindung zwischen der Sonne und Sport ist noch älter als die Gottheiten Herakles und Apollo in Griechenland, wie es aus der epischen Erzählung über den sumerischen Helden Gilgamesch hervorgeht. Wenn wir uns diese Eröffnungszeremonien ansehen, sind wir manchmal von deren heidnischer Natur verblüfft.
Ja, wenn man an die letzte denkt, die wir zeigten, mit diesem Stier, der da hereinkam, und das ganze Ritual darum.
Und all die Symbole von Offenbarung. Aber sie sind alle verdreht. Das heißt, sie stehen auf der Seite Luzifers.
Ja.
Aber man gestaltet es so episch und so spektakulär, dass die wahre Bedeutung verloren geht. Außer für ein paar wenige, die bereit sind, zu analysieren, was da tatsächlich vor sich geht. Und man fragt sich, wie ihnen diese Dinge nur einfallen? Und warum gibt es dazu eine solch religiöse Grundlage, wenn es doch nur eine rein säkuläre Sache ist?
Ja. Wie im Sport ist die Sonne bei allen Aspekten des Lebens allgegenwärtig. Sei es in der Kunst, der Architektur, der Philosophie, der Religion, bei Festtagen, Folklore, Tanz oder Musik. Jeden Morgen weckt uns der heidnische Gott des Tages auf, denn die Römer benannten in den frühen Jahrhunderten des christlichen Zeitalters jeden Tag nach 7 Planeten: Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn.
Sie befanden sich also jeden Tag unter einer anderen Gottheit. Bist du jeden Tag unter einer anderen Gottheit, Martin?
Nein. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde der gleiche Gott.
Nun, wir benutzen diese Namen und sie sind heutzutage fester Bestandteil der Gesellschaft. In biblischer Zeit war es der Sabbat. Erster Tag nach dem Sabbat, zweiter Tag nach dem Sabbat und so weiter, bis man zum Rüsttag, dem Vorbereitungstag, kam und dann war wieder Sabbat.
Ja, Sabbat. Aber wie viele Länder haben es noch genauso? Es sind doch einige. Also ich weiß von Georgien und ich glaube auch Portugal. Auf Portugiesisch ist es immer noch so.
Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag und endlich Sabbat. Gut. Wenn wir uns die Symbole betrachten, die wir beispielsweise bei den Olympischen Spielen sehen, wird man natürlich die Ringe sehen. Und die Ringe bedeuten die 5 Kontinente, die zu einer Einheit verbunden sind. Das ist eine globale Eine-Welt-Regierung, die großteils durch Sport erreicht wird.
To be achieved largely through sport.
Und der Krieg wird durch den Sport ersetzt. Dann hat man immer noch seine Rivalität und man hat aber auch die Einheit. Dann hat man natürlich die Mondsichel und darin den Stern, was die Geburt des Sonnengottes darstellt. Denn die Mondsichel steht für die Gebärmutter der Göttin.
Because that sickle moon represents the uterus of the goddess. Isn't that
the Dieses Baal Hadad.
Ja, genau, die gleiche Sache hat man, wenn Maria auf der Mondsichel steht. Also, wir müssen nicht in all diese Details gehen. Und man hat immer den gleichen Symbolismus, zwar versteckt, aber er ist immer da. Dann die olympischen Maskottchen. Das sind Zyklopen, denn sie tragen das allsehende Auge. Das ist das allessehende Auge von Luzifer. Hier hat man die Spiele von 2016 in Rio. Da gibt es den Lorbeerkranz. Es ist der gleiche, den man auch zur römischen Zeit hatte. Und den gleichen, den man im Logo der Vereinten Nationen hat. Es ist tatsächlich ein römisches Symbol dafür, dass alle unter einem Schirm vereinigt werden. Auch hier, wenn man sich das ansieht, wird man den Symbole der Sonne finden, versteckt.
Ja, dieser rote Punkt. Weißt du noch, in deiner Offenbarungsserie brachtest du einiges über den roten Punkt.
Richtig. Und all diese Symbole haben auf die ein oder andere Weise mit heidnischer Sonnenanbetung zu tun. Nur Interesse halber, Martin. Das neue Logo, das Elon Musk zeigt, ist dieses X. Und die Leute sagen, oh, das ist so vereinfacht. Aber wenn man sich das freimaurische Symbol ansieht und diesen Teil herausnimmt, hat man genau das. Einen dickeren Balken vom Winkelmaß und den dünneren Arm des Zirkels. Es ist ein freimaurerisches Symbol.
Ist das zufällig?
Aber natürlich, Martin. Du glaubst doch nicht, dass da eine finstere Botschaft dahinter steckt, oder? Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Was ist los mit dir?
Ich öffne nur meine Augen.
Oh, ich verstehe. Gut, auf welche Weise hat der moderne Sport mit Logen und der Freimaurerei zu tun? Und lass uns nicht vergessen, dass die Freimaurerei mit den Rittern von Malta in Verbindung steht. Das ganze System der Ritterorden. Und wenn man sich das Pyramidensystem ansieht, steht der 33-Grad-Freimaurer, der durch seinen Eid ein erklärter Luziferier ist, auf der gleichen Stufe wie ein Ritter von Malta. Stimmt's? Sie stehen auf der genau gleichen Stufe.
Ja.
Sie befinden sich an der Spitze. Martin, lies das für uns und sag uns, was hier vor sich geht.
Es ist interessant, dass das von einer Webseite der Freimaurer kommt. Da sprechen sie selbst.
Ja.
Die ersten Fußballregeln wurden Ende 1863 bei 6 Treffen in der Freimaurertaverne in der Great Queen Street in London, jetzt die New Connaught Rooms, gleich neben der Freimaurerhalle, von einem neuen Fußballbund aufgestellt. Nach dem allerersten Spiel nach den neuen Fußballregeln wurde noch im Januar 1864 ein Toast auf den Erfolg des Fußballs ausgebracht, was an sich sehr freimaurerisch ist, unabhängig von Klasse oder Glaubensbekenntnis. Es gibt eine Reihe von Freimaurerlogen, die nach ihren berühmten Teams benannt sind. Anfield-Loge, Nummer 2215, Everton-Loge und erst kürzlich die Fußball-Loge Nummer 9921. Der geistige Vater der Fußball-Loge war David Lallana, Vater von Englands Star Adam Lallana. Mitglieder der Loge ist die Passion und die Liebe zum Spiel gemeinsam und durch die Freimaurerei hoffen sie, mit der breiten Bevölkerung an der Basis dieses Spiels in Verbindung zu treten. Viele berühmte Spieler und Manager haben die Kameradschaft der Freimaurerei genossen, darunter Don Revy, der für verschiedene Fußballmannschaften spielte, darunter Manchester City von 1951 bis 1956. Dann wurde er von 1961 bis 1974 durch Leeds United gemanagt, mit denen er 1972 den FA Cup und 1973 den Europacup gewann. Zwischen 1974 und 1977 wurde Don Revy der Manager der englischen Fußballnationalmannschaft. Die blauen Farben der Spielkleidung von Manchester City kommen einem bekannt vor. Sie geben also zu, dass sogar die Farben von Manchester City von den Freimaurern stammen.
Es ist also ein freimaurerisches Ritual, die ganze Anordnung, die Regeln, alles.
Sogar die Farben.
Das hat seinen Ursprung in Freimaurerlogen. Für uns stand immer fest, dass hinter den Freimaurerlogen die Jesuiten stehen. Richtig?
So ist es.
Dazu kommen wir später noch. Natürlich eines unserer Lieblingsthemen. Nun, hier ist der Insider. Freimaurerathleten, die 10 berühmtesten Sportstars, die den Eid ablegten.
Sie sind nicht so mächtig wie Politiker. Sie sind nicht so reich wie CEOs. Sie sind nicht so klug wie Rhodes Stipendiaten. Doch aus unerfindlichen Gründen sind Sportler beständig Mitglieder der elitärsten Geheimgesellschaften. Die älteste und bekannteste dieser Gesellschaften, Freimaurerei, ist da keine Ausnahme. Schon seit über 100 Jahren sind Amerikas Sportler aktive Freimaurer. Sie spielen eine Vielzahl von Sportarten und haben einen ganz unterschiedlichen Hintergrund, aber alle legten sie den geheimen Eid ab.
Hier hat man einige von ihnen. Sogar Arnold Palmer war ein sehr berühmter Freimaurer. Diese Leute sind Stars und Botschafter für das Spiel.
Das ist wahr.
Sie sind also Botschafter für die Sonnenanbetung.
Definitiv. Wenn sie den Eid ablegen, dann wurde das natürlich für den gemacht, für den sie den Eid ablegten.
Richtig. Ob das jetzt James Naismith, der Erfinder des Basketballs, war, der Baseballspieler Honus Wagner oder der Boxer Sugar Ray Robinson war, alle haben sie mit der Freimaurerei zu tun. Das ist doch interessant, stimmt's?
This is interesting, right?
Hier ist ein Artikel von Scottish Rite. Sportliches Geld, freimaurische Athleten. Martin, führe uns doch kurz hindurch.
Was haben die Freimaurerei, Fußball und Golf gemeinsam? Sie wurden alle in der ein oder anderen Form von einem Freimaurer geformt. Nun, in diesem Artikel haben sie eine Geschichte zum Ursprung dieser Sportarten. Da steht, das ungeheuer populäre Spiel Fußball, englisch Soccer, manchmal auch Football genannt, wurde ursprünglich 1863 im Freemasons Arm Pub in der Nähe des Londoner Covent Garden erdacht. Im Verlauf des Regelaufstellens schufen die Freimaurer zwei Arten von Fußball, Vereinsfußball und Rugby-Football. Anfangs waren die Unterschiede verschwommen, doch bis 1874 waren sie zu den eigenständigen Sportarten geworden, wie wir sie heute kennen. Es gibt sogar Aspekte im Fußball und Rugby, die sich in freimaurerischen Ritualen und Traditionen widerspiegeln. Der König des Golfs, Bruder Palmer, als einer der größten Golfer aller Zeiten angesehen, war vom 33. Grad. Er wurde 1959 in der Loyal Hannah Loge Nummer 275 in Pennsylvania zum Meister Freimaurer ernannt. Er war auch derjenige, der Golf ins kommunistische China brachte. Sein jahrzehntelanger Dienst brachten Bruder Palmer 2010 die Scottish Rite Gorgas Medaille ein.
Wenn man etwas erreicht und etwas berühmt macht, dann wird man mit Medaillen und Ehrungen belohnt. Und mit Auszeichnungen.
Und bei all diesen Ehrungen und Auszeichnungen sollte man sich ansehen, wer da die Chefs in diesem System sind.
Wenn wir uns diese Dinge ansehen und auch die Zeitpunkte, an denen die meisten dieser Sportarten ihren Anfang nahmen, lagen sie alle am Ende des 19. Jahrhunderts, richtig? Hört sich das für dich wie ein Endspiel an? Wann enden die 2300 Jahre?
1844.
Und gleich danach hat man all diese Dinge. 1844 hatte man die erste ökumenische Organisation YMCA, Christlicher Verein junger Menschen. Danach begann die Ökumene-Bewegung. Die Kommunikationssysteme nahmen ihren Anfang, die großen Eisenbahnnetze entwickelten sich. Alle Mittel waren vorhanden, um entweder die Wahrheit oder den Irrtum zu verbreiten.
Man hatte all diese falschen Religionen und das alles.
Alles tauchte zur gleichen Zeit auf. Falsche Propheten und wahre Propheten tauchten zur gleichen Zeit auf. Man hatte zur gleichen Zeit religiöse Erweckungen. Und zur gleichen Zeit entwickelten sich diese großen Sportbruderschaften, die alle ihren Ursprung in Freimaurerlogen hatten, die übrigens heimlich von den Rittern von Malta und den Jesuiten geleitet werden.
So ist es.
Okay. Reden wir doch ein wenig über die Jesuiten.
Ja, machen wir.
Wir wissen, dass die Jesuiten als Gegenbewegung zur Reformation gegründet wurden. Wir haben über diese Dinge schon sehr oft gesprochen, Martin. Und was sie dabei machten, war die Gründung eines Systems, das als Lernen gegen das Lernen bezeichnet wird. Martin Luther warnte davor, wenn die Bibel als Standardwerk aus dem Bildungssystem entfernt würde, wäre das ein sicheres Zeichen dafür, dass die Bibel sich auf dem Weg in den Abgrund befinden würde. Eines der allerersten Dinge, die die Jesuiten unternahmen, war, die Bildungseinrichtungen zu infiltrieren. Die großen Universitäten der Welt. Viele von ihnen waren protestantische Einrichtungen.
Wurden diese anfangs nicht auch als theologische Seminare gegründet?
Sie begannen alle als theologische Seminare und dann wurden sie säkularisiert. Das war der erste Schritt, sie mussten säkularisiert werden. Und man musste ein System der Wissenschaft herbeibringen, die dem widersprach, was die Bibel sagt. Also wurde die Bibel langsam ins Reich der Mythologie gedrängt und die jesuitische Wissenschaft übernahm. Ganz egal, welcher Bereich das war, ob jetzt die Medizin, wo sie mit ihren Impfprogrammen und all diesen Dingen anfingen. Und all das begann im 19. Jahrhundert.
Ja, Henry Newman, von dem wir auch schon sprachen, der spätere Kardinal.
Ja, alles, was da entfernt wurde, um sich wieder den Ritualen zuzuwenden. Dann wurden die großen Systeme des Lernens gegen das Lernen eingeführt. Die großen Universitäten der Welt, doch sie gründeten sich alle auf das gleiche Curriculum. Sie waren alle genau das Gleiche. Aber das waren nicht nur Lehranstalten. Es waren nicht nur Oxford-Stipendiaten, wie wir gerade im Artikel gelesen hatten. So klug sind diese Sportler vielleicht nicht, sondern an jeder Lehranstalt war auch eine Sporteinrichtung angeschlossen.
Ja, so machten sie es.
Sie brachten jesuitische Unterhaltungen herein, richtig?
Stimmt.
Jesuitentheater. Heute ist Jesuitentheater natürlich Hollywood. Aber damals waren es die großen Bühnenaufführungen, die großen Werke, ob es jetzt Faust oder von Shakespeare war, spielt keine Rolle. Alle hatten so einen okkulten Macbeth-artigen Tiefgang an sich. Und wahrscheinlich wurden sie unter Pseudonymen geschrieben. Shakespeare wurde beispielsweise wahrscheinlich von Sir Francis Bacon geschrieben, einem hochrangigen Rosenkreuzer und Freimaurer. Sie brachten diese okkulten Seiten mit hinein. Und schließlich gründeten sie in der ganzen Welt Bildungseinrichtungen, die großen Universitäten der Jesuiten, die Pontifikale Akademie oder Gregorianische Universität, die Universität von Georgetown und dann die große Fülle an Universitäten, die in Wirklichkeit unter der Kontrolle der Jesuiten stehen. Ohne dass es irgendjemand weiß. Wenn man zu deren Vorständen geht, wird man sehen, dass die gleichen Vorstandsmitglieder eine Universität nach der anderen kontrollieren. Doch alle haben einen Sportbereich. Und je größer die Universität, desto größer die sportlichen Aktivitäten. Die Universitäten, Yale, Oxford, Cambridge, sie alle, Harvard, alle legen sie einen großen Wert auf Sport. Aber dieses Gilgamesch-Epos, diese Spiele, die in den neuen Kolosseen stattfanden, also in den Stadien, da begannen die Universitäten, Spieler anzuwerben, sodass die Fußballseite entsprechend der akademischen Seite zunahm. Das war immer ausgewogen. Und dann musste man natürlich auch die Frauen dazu bringen. Also hat man auch ein paar Frauensportarten angegliedert und alles, was noch so zu Universitäten dazugehört. Aber man erfand noch die Cheerleader und die Kleidchen wurden kürzer und die ganze Unterhaltung. Nun, führt das religiöse Gedanken herbei oder führt das Fleischeslust herbei?
Ganz sicher Fleischeslust.
Okay. Also all das kam herein. Das Interessante dabei ist, Martin, dass sie alle genau gleich sind. Eine Einrichtung mag klein sein, die andere groß, und alle Universitäten der Welt werden nach einem Bewertungssystem eingestuft. Als ich anfing, arbeitete ich für eine ganz kleine Universität. Und ich wurde als wissenschaftlicher Dozent in Biologie angestellt, und mir wurden bestimmte Kurse zugeteilt. Und so fing ich an. Dann stieg ich zu einer sehr renommierten Universität auf, die vielleicht renommierteste des Landes. Als sie mich einluden, mir die Arbeit in Aussicht stellten und schließlich den Job gaben, sagte mir niemand, mit Verlaub, aber jetzt befinden Sie sich in einer Einrichtung des anspruchsvollen, gehobenen Lernens von viel größerem Gewicht als das kleine Haus, von dem Sie kommen, mein Bruder.
Advanced superior learning. Much greater stature than the little house that you came from, my brother.
So now, nun, jetzt müssen Sie ein umfassendes, höheres Niveau der Wissenschaft erlernen, um diese Arbeit tun zu können. Nein, es heißt, Sie werden Endokrinologie unterrichten, Sie werden Histologie, Pathologie unterrichten. Sie werden dieses und jenes unterrichten und los geht's.
Es blieb das Gleiche.
Der Kurs war genau der gleiche, es gab keinen Unterschied. Es spielt also keine Rolle, ob man jetzt Paläontologe an der Universität von Cambridge oder Oxford unterrichtet, die übrigens als Nummer 1 und Nummer 2 in der Welt eingestuft werden. Oder ob man...
Nein.
Stimmt, Nummer 2 und Nummer 3 weltweit, tut mir leid. Oder ob man das genau gleiche Fachgebiet an einem kleinen College um die Ecke unterrichtet.
Es bleibt ja das gleiche Curriculum.
Es bleibt genau das gleiche. Die Labore mögen viel kleiner sein, aber dann schickt man seine Studenten eben an die größeren Universitäten, um die Forschung dort durchzuführen. Sie haben vielleicht kein Elektronenmikroskop. Dann nutzt man eben das der großen Uni in der Nähe. Es ist genau die gleiche Sache. Die Curricula sind genau gleich. Die Wissenschaft ist genau das Gleiche. Der Sport ist genau der Gleiche. Die Rivalität ist genau die Gleiche. Martin, das ist ein System, das einen abgelenkt halten soll.
Hast du mir nicht auch bei einem unserer früheren Gespräche erzählt, dass die Universitäten und dortigen Sportteams der fruchtbare Boden sind, aus dem die Nationalteams und Provinzteams hervorgehen?
Genau, sie gehen alle aus diesem sogenannten Brutkasten hervor. Und so funktioniert das System.
Und das kommt von den Schulen. Es ist also so, wie du sagtest, Lernen gegen das Lernen.
Ja, und die Universitäten wurden zuerst von Schulen gegründet. Beispielsweise die Universität von Kapstadt war ein Ableger von SAKS, South African College Schools. Sogar in ihrer Info steht, dass sie in die südafrikanische Hochschulen eingegliedert sind. Sie begannen also an Schulen und wurden dann zu diesen höheren Bildungseinrichtungen. Oder natürlich ist Sport Bestandteil jeder Schule. Und er ist auch Bestandteil jeder Universität. Und es ist ein System. Es ist ein jesuitisches System. Und das ist weltweit. Es ist genau das Gleiche, ganz egal, wo man sich befindet. Und die Frage, die man sich stellen muss, lautet, ist es wirklich wahr? Beispielsweise die Wissenschaft, die darin gelehrt wird, ist sie wirklich wahr?
Nein.
Wenn es jetzt zu, sagen wir mal, Paläontologie kommt, wird der Christ an Katastrophismus und die weltweite Sintflut glauben. Die Hochschulen und die Universitäten lehren Uniformitarismus und Millionen von Jahren geologischer Irrlehren. Oh, aber es ist die Wissenschaft. Und es ist eine Wissenschaft mit Peer Review.
Also muss es stimmen.
Das muss also stimmen. Aber wenn man ein Christ ist, begreift man, dass es nicht stimmt, sondern eine Lüge ist. Dann fragt man sich, wenn das auf dieser Ebene wahr ist, könnte es dann auf einer anderen Ebene auch so sein? Gibt es vielleicht mehr als eine Art von Wissenschaft? Erkennen wir das jetzt anhand der großen Debatten, die in der Welt stattfinden? Zum Beispiel darüber, woher bestimmte Krankheiten kommen? Und gibt es eine Kluft in der Wissenschaft? Wird eine Seite dabei niedergemacht und die andere erhöht? Schau, Martin, Jesuitentheater und Lernen gegen das Lernen hat die ganze Welt gefangen genommen. Und der Lehrplan, ob man jetzt in einem kommunistischen Land ist, in Russland, in China oder ob man in der Mongolei ist, wird genau der gleiche sein wie das, was man in Cambridge oder in Oxford oder Harvard oder Yale und so weiter auch lernen würde.
Schweifen wir ein wenig ab. Du hast Nummer 2 und 3 erwähnt. Wie wir gesehen haben, ist MIT die Nummer 1.
Ja.
Aber sie sind alle gleich. Doch wozu ich kommen möchte, ist Folgendes. Der andere Weg ist der Sport.
Korrekt.
Rund um den Globus ist wie beim Lernen der Sport überall der gleiche.
Und der Sport soll verbinden, vereinigen. Wenn diese Universitäten im Grunde alle als religiöse Einrichtungen anfingen, haben wir dann noch unverfälschte religiöse Einrichtungen? Oder sind sie alle ökumenisch?
Sie sind alle ökumenisch.
Okay. Sie sind sogar ungläubig. Haben wir nicht jeden Windhauch der Theologie und ein Herunterspielen der Bibel in all diesen Einrichtungen?
Ja.
Ist es also Lernen gegen das Lernen?
Gewiss doch.
Waren die Jesuiten erfolgreich?
Ja, definitiv.
War der Sport eines ihrer Werkzeuge?
Ich denke, eines der größten.
Richtig. Man kann in diesen Universitäten ein ewiger Student sein, solange man nur mit dem Ball umgehen kann.
Ja.
Okay, hier ist ein anderes Zitat aus Adventist Home, dem Deutschen ein glückliches Heim. Ich will das einfache Beispiel nicht verurteilen, aber sogar das kann, trotz seiner Einfachheit, auch übertrieben werden. Ich fürchte mich immer vor dem fast sicheren Ergebnis, das diese Vergnügung mit sich bringt. Es führt zu Ausgaben, die eigentlich eingesetzt werden sollten, um das Licht der Wahrheit in Menschen zu bringen, die ohne Christus zugrunde gehen. Der Zeitvertreib und das Geldausgeben dem eigenen Spaß, das Schritt für Schritt zur Selbstverherrlichung führt und die Erziehung durch diese Spiele zum Vergnügen erzeugen eine Liebe und Leidenschaft für etwas, das für die Vollkommenheit eines christlichen Charakters negativ sind. Martin, das hört sich so fanatisch an.
So fanatical.
Ja, das tut es. Es klingt nach einem, wollt ihr uns gar nichts erlauben?
Ein einfaches Beispiel, Martin. Aber die Frage ist doch, ob es fanatisch ist oder ob es die Welt als fanatisch dargestellt hat.
Ja, daher kommt es.
Daher kommt es, richtig?
Dieses Lernen gegen das Lernen. Es wurde einem so beigebracht, es steckt jetzt tief in einem drinnen.
Es ist indoktriniert.
Wenn ich nur mich selbst ansehe, wenn wir anfangen, uns einfach ganz normal einem Ball zuzuspielen, es dauert nur ein paar Minuten, bis es zu einem Wettkampf wird.
Und dann lodert das Temperament hoch.
Ja, wenn etwas nicht so läuft, wie man möchte.
Wut scheint letztendlich ein fester Bestandteil des Spielens zu sein.
Sicher doch.
Früher, als ich jung war und man fluchte, den Gegner beschimpfte und die Menge anschrie, wurde man sofort gemaßregelt.
Das stimmt.
Oder vom Spielfeld entfernt.
Ja.
You were immediately reprimanded or removed from the stage.
But these days. Aber heutzutage scheint das etwas Erstrebenswertes zu sein.
So ist es. Besonders bei einigen Sportarten wie Fußball. So wie sich die Spieler sogar gegen den Schiedsrichter aufführen.
Ja. Und wie sie Schauspielern. Es ist erstaunlich, wie sie Schauspielern. Aber, naja, lass uns einen Blick auf die Wut werfen und schauen, wohin uns das führt.
Martin,
das ist von Gott, oder?
Ich muss zugeben, dass mir auch oft so zumute war, als ich Sport gemacht habe.
Ich weiß auch, ich habe genauso empfunden. Wenn mein Team verlor, habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich war schrecklich. Muss es denn so sein?
Nein.
Aber viele Beherrschung braucht es, um nicht diesen Weg einzuschlagen.
Weißt du was? Bei einigen dieser Praktiken wird einem beigebracht. Wie viele Leute sagen einem, beispielsweise als ich Leichtathletik gemacht habe, da wird einem beigebracht, sich hinzulegen und sein ganzes Rennen zu visualisieren, wie man visualisiert, alle anderen zu überholen. Oder Rugby, da wird man aufgepeitscht bei jedem Spiel. American Football, wenn man sich Filme darüber ansieht, jeder wird aufgestachelt.
Jeder muss sich zusammendringen. Sie lösen sich und brüllen wie verrückt und los geht's.
Ja.
Doch die andere Seite macht genau das Gleiche.
Doch wie biblisch oder gottzentriert ist das denn?
Okay, lass uns das Gegenteil ansehen. Lass uns diesen kleinen Clip von Little Light Studios ansehen.
Ich erinnere mich genau daran, etwas über Kinder in anderen Ländern gelesen zu haben, die nie Wettkampfsport erlebt haben. Zum Beispiel bei dem israelischen Kibbutz-Stamm teilen die Kinder spontan ihre Preise gerecht untereinander auf, wenn ein Wettbewerb gewonnen wurde. Der Mischlingsstamm sah den Neid- und Konkurrenzkampf im Sport als geringere Straftat an. Und die Tangos dachten sich unterhaltsame Spiele aus, bei denen ein klares Unentschieden das Ziel war. Doch das Interessanteste von allen war das Ubuntu-Volk. Einmal ging ein westlicher Anthropologe nach Afrika, um das Sozialverhalten eines eingeborenen Stammes zu beobachten. Er schlug den Kindern ein Spiel vor und sie stimmten gern zu, daran teilzunehmen. Er stellte einen mit Obst gefüllten Korb unter einen Baum und sagte den Kindern, sich 100 Meter vom Baum entfernt aufzustellen. Dann erklärte er, wer als erstes beim Korb wäre, würde den ganzen Korb gewinnen und alle Früchte allein essen. Er stellte sie alle in einer Reihe auf, hob seine Hand für ein Startsignal, auf die Plätze, fertig, los. Doch erstaunlicherweise gaben die Kinder sich die Hände und begannen gemeinsam loszulaufen. Alle kamen zur gleichen Zeit am Korb an. Dann setzten sie sich alle im Kreis hin und genossen gemeinsam lachend und fröhlich das Obst. Der Anthropologe konnte nicht glauben, was er da sah. Und so fragte er sie, warum sie aufeinander gewartet hatten, da doch einer den ganzen Korb für sich haben konnte. Die Kinder schüttelten den Kopf und antworteten, Ubuntu, wie kann einer von uns glücklich sein, wenn alle anderen traurig sind? Die Kinder verstanden besser als jede andere westliche Kultur. Wie kann jemand von uns gewinnen, wenn Gewinnen bedeutet, dass jemand verliert? Das Ziel auf der Erde ist, anderen zu helfen, nicht der Beste zu werden.
Nur Martin, kann der Sport einem die Religion kosten?
Ja.
Muss man sich manchmal zwischen seiner Religion und dem Sport entscheiden?
Ich denke, die meiste Zeit, besonders wenn man anfängt, besser und im Sport wirklich gut zu werden.
Und die Anziehungskraft ist manchmal so groß, dass man nicht widerstehen kann. Ich habe eine ziemliche Menge Leute in unseren Kirchen gekannt, die in einer Sportart so gut waren, dass entweder zu einem Provinzteam oder dem Nationalteam berufen wurden. Und sie mussten eine Wahl treffen. Es war so überwältigend, dass die meisten von ihnen sich für den Sport entschieden.
Das bringt mich zu dem, was wir schon vorher erwähnten. Ist es ein Talent von Gott, wenn es einen von dem wegbringt, was er von einem fordert?
Ganz genau. Martin, lies das doch. Es ist ziemlich interessant und kommt vom Jamaica Observer über Bolt.
Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber Bolt war ein Siebenten-Tags-Adventist.
Okay.
Lesen wir es. Bolt denkt über eine Rückkehr zur Kirche nach. Die Sprintlegende Usain Bolt sagt, er denke über eine Rückkehr zu der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten nach, seit er vor ein paar Jahren aufhörte, die Gemeinde zu besuchen, um seinen sportlichen Traum zu verfolgen. Die Eltern der Ikone sind Mitglieder der Sherwood-Content-Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten in Trelawney. Ich hatte den Weg begonnen, als ich jünger war, doch wegen der Leichtathletik konnte ich ihn nicht weitergehen. Doch ich bin immer da und gebe der Kirche so viel Unterstützung wie möglich zurück. Er nahm am Mittwoch, dem zweiten von 5 Tagen, das Pfadfinder Camp Ruiz der Interamerikanischen Division der Siebenten-Tags-Adventisten im Mehrzweckstadion in Trelawney teil. Bolt sagte, ich bin hier, um die Jugend zu ermutigen, ihnen zu erklären, dass alles möglich ist, ihnen Freude zu bringen und sie aufzubauen. Meine Mutter ist eine große Siebenten-Tags-Adventistin und so bin ich einfach froh, hier zu sein und meine Unterstützung zu zeigen. Ich bin nur hier, um euch ein paar ermutigende Worte mitzugeben. Immer hart zu arbeiten und niemals aufzugeben. Glaubt an euch und eure Träume. Gott gab mir ein Talent und ich habe es so gut ich konnte genutzt. So möchte ich einfach sagen, Gott alle Ehre zu geben. Viel Freude beim Campery.
Martin? Ist das nicht eine bunte Mischung?
Ach, da gibt es eine Menge widersprüchlicher Aussagen.
Aber das zeigt nur den Konflikt, der in einem Menschen tobt.
So ist es.
Nun, als mein Sohn in der Schule in der Highschool war, spielt er ziemlich gut Cricket. Er war sogar der Kapitän des Cricket-Teams. Und dann war er mit der Sabbatfrage konfrontiert. Und er musste eine Wahl treffen. Nun, ich konnte die Wahl nicht für ihn treffen. Das war etwas, was er entscheiden musste. Aber die Lehrer drängten ihn, warum gehst du nicht einfach zu deinem Pastor und holst dir eine Ausnahmebestätigung? Aber der Pastor hat die Regeln doch nicht aufgestellt.
Das ist das Problem.
Gott machte die Regeln. Also warum gehst du nicht zu Gott und bittest ihn, die Regeln zu ändern? Das ist natürlich nicht möglich, stimmt's? Denn ich ändere nicht, was aus deinem Mund hervorgegangen ist. Das schaffe ich also einen Konflikt und ich bin mir sicher, dass es für viel Enttäuschung und Bitterkeit sorgte. Er traf eine Wahl und entschied sich, nicht teilzunehmen. Er spielte bei all den anderen Spielen an einem anderen Tag als Samstag mit. Aber es hinterließ seine Spuren. Und das war schmerzhaft, um es so auszudrücken. Das sind also keine leichten Entscheidungen. Musste nicht Daniel auch Entscheidungen treffen, die nicht leicht waren?
Genau die gleichen.
Ist es irgendwie einfacher, sich dem Tisch des Königs zu verweigern, als zu sagen, ich will an diesem bestimmten Tag nicht spielen?
Definitiv nicht. Schau, die Sache ist doch die, besonders in Ländern, die so sportbegeistert sind, wie etwa Südafrika, und ich denke, dass es in Amerika genauso ist, ist es nicht so einfach, derjenige zu sein, der dabei aus der Reihe tanzt und nicht dazugehört.
Nein, der Gruppendruck ist enorm. Und Gruppendruck ist bei dem System des Lernens gegen das Lernen eingebaut. Konkurrenzdenken, Benotung und all diese Dinge spielen bei jesuitischem Denken alle eine Rolle. Jesuitisches Denken ist das Gegenteil von göttlichem Denken, Martin.
So ist es.
Es ist einfach so.
Denn ihr Vater ist der Meister der Umkehrung. Es muss also sein.
Richtig. Wenn wir das Papsttum fragen, was für einen Standpunkt sie zu Sport beziehen, liegt es wohl auf der Hand, für welche Seite sie sich entscheiden. Alle Päpste haben in der Vergangenheit den Sport abgesegnet und Sportgeräte gesegnet. Sie haben Shirts und alles Mögliche gesegnet, was mit Sport zu tun hat. Sie sind also Macher und Gestalter im Sport, wie sie auch Macher und Gestalter des Jesuitentaters sind, wie auch Macher und Gestalter aller erdenklichen Bereiche der Gesellschaft. Ob es jetzt die Wirtschaftswelt, die politische Welt, die Bankenwelt, die Sportsbruderschaft oder die Bildung ist. Alles.
Ja, alles. Erinnerst du dich, dass wir über einen Film sprachen, der herauskam, über die beiden Päpste?
Ja.
Er ging über Benedikt und Franziskus.
Richtig.
Und am Ende
waren sie durch den Sport miteinander verbunden.
Sie saßen da und schauten sich zusammen ein Fußballspiel an.
Obwohl der eine sagte, dass er noch nie etwas damit zu tun hatte. Aber er hatte wirklich viel Freude daran.
Ja.
Also brachte der Sport sie zusammen, richtig? Zwei offenbar unterschiedliche Ideologien, die durch den Sport versöhnt wurden. Lies das doch für uns.
Am 1. Juni 2018 veröffentlichte der Vatikan sein erstes offizielles Dokument zum Thema Sport mit dem Titel »Sein Bestes geben«. Ein Dokument über die christliche Perspektive zu Sport und dem Menschen. Die Veröffentlichung des Dicasteriums für Laien, Familie und Leben beschäftigt sich eingehend mit der Geschichte und dem Potenzial des Sports bei der Entwicklung des Menschen. Es bewirbt die formende Natur des Sports und fordert alle in der Kirche dazu auf, Sport als Mittel der Mission und Heiligung zu verstehen.
Sport als Mittel der Heiligung? Und Sport soll ein fester Bestandteil der sonntäglichen Anbetung sein?
Ja, definitiv.
Das wird man erlauben und man wird sich in den Stadien aufhalten dürfen. Man wird an sportlichen Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Das ist zulässig, denn es ist ein Akt der Anbetung.
Es wird tatsächlich dazu ermutigt.
Und es führt zur Heiligung. Vor allem ein Boxkampf wird zur Heiligung führen, richtig?
Man heiligt dabei den anderen.
Ja, vielleicht dauerhaft.
Ja.
Okay, lies bitte weiter.
Dieses neueste Schriftstück vom Vatikan und Franziskus selbst betont erneut deren Verständnis von Sport als ein Platz der Formung, der unsere Aufmerksamkeit wert ist.
Halte hier kurz inne. Formation.
Lernen gegen das Lernen.
Das ist spirituelle Formation. Führen Sie die gleiche Sache in den Kirchen ein, nur auf einer anderen Ebene?
Nun, ich sprach zuvor darüber. Was ist es, wenn man sich hinlegt, die Musik dazu spielt und man visualisiert das ganze Rennen, das man laufen wird? Was anderes soll das sein als spirituelle Formation?
Das ist spirituelle Formation und es ist ein Anbetungssystem. Benutzen Sie Musik?
Ja.
Wird Musik beim Sport eingesetzt?
Hm? Oh ja, das ist ganz eng verbunden.
Was für eine Art von Musik ist es? Ist das nicht aufpeitschend? Fast eine Art militärischer Marschmusik?
Oder so eine richtige Rockband?
Okay. Was für eine Art Formation? Formation bedeutet, einen bestimmten Charakter zu entwickeln. Ist das der Charakter, den wir nach Christi Willen haben sollen? Okay, lies das doch weiter.
Mit Spiele wie ein Champion an vorderster Front der Bemühung, eine Formation für jeden Coach und Eltern der Jugend und Sportler an der Highschool zur Verfügung zu stellen, sind wir stolz, auf unterschiedlichen Ebenen in Gespräche eingebunden zu sein, die versuchen, diese formenden Bemühungen zu vergrößern und zu verbessern.
Na gut, wenn es zum Religiösen kommt, gibt es da diesen Coach?
Ja, besonders bei spiritueller Formation.
Bei der spirituellen Formation hat man einen Coach. Weißt du was? Die können ihren Coach behalten. Sie können ihm eine Kutsche bauen und in die Wüste fahren. Ich bin nicht an so einem Coach interessiert. Ich habe schon einen Coach. Hier ist mein Coach.
Ja.
Das ist das Wort Gottes und das sagt mir, wohin ich nach seinem Willen gehen soll. Es sagt mir, wo er mich haben möchte. Ich brauche keinen formenden Coach, der mir eine Menge Geschwafel in den Kopf setzt. Ich bin da ziemlich hart. Ich weiß, dass viele Kirchen die Vorstellung des Coachings lieben. Nun, ich verachte es.
Denn es kommt nicht von Gott.
Nein. Gut. Wird Sport dazu führen, das dritte Gebot zu ehren?
Das katholische dritte Gebot, was unser viertes ist?
Ja, richtig. Es ist immer das verkehrte Gebot, denn sie bekommen das sowieso nicht richtig hin. Wenn sie die Gebote ändern, werden sie es falsch machen.
Also können wir ganz klar sagen, wird es dabei helfen, den Sonntag zu ehren?
Richtig. Hier haben wir National Catholic Registers. Lass uns lesen, was sie zu sagen haben.
Es geht um Sport am Sonntag und das Ehren des dritten Gebots. Nun jedenfalls nach Ihnen. Es gab eine Frage dazu. Lässt sich eine Teilnahme am Sport am Sonntag mit dem Halten des dritten Gebots vereinen? Die Antwort darauf: Ihre Frage bezieht sich etwas allgemeiner darauf, wie Christen das dritte Gebot, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, erfüllen sollen.
Gut, lass uns sie anhalten, um sicherzugehen, dass die Leute verstehen, dass das nicht biblisch ist.
Nein, denn das steht so nicht in der Bibel. Das steht in Ihrem Katechismus.
Richtig. Wir hatten erst letztens die Frage, ob wir beweisen können, dass die katholische Kirche sagt, dass ihr Sonntag der Sabbattag ist. Nun, hier sagen sie es ziemlich eindeutig. Stimmt's?
Well, then they say it quite plainly, right? Okay.
Mit heilig meint die Schrift, von der Arbeit Abstand zu nehmen, indem man Gott nachahmt, der nach der Schöpfung des Universums in 6 Tagen am 7. ruhte.
Eine Frage. Glauben Sie das?
Nein, denn Sie glauben an die Evolution.
Okay, mach bitte weiter.
Juden feiern den Samstag als Sabbat. Christen feiern ihn am 1. Tag der Woche, am Sonntag, zur Ehre des Auferstehungstages, des Tages des Herrn.
Gibt es in der Bibel irgendein Gebot, das zu machen?
Am Sonntag? Nein.
Nein. Was ehrt denn die Auferstehung? Ist das nicht die Taufe?
Ja.
Wird man da nicht begraben und steht wieder auf?
So ist es.
Das hier ist also eine völlige Verdrehung der Schrift. Stell mir nur sicher, dass die Leute das verstehen.
Abgesehen davon sagte der Herr, dass der 7. Tag sein Tag ist. Das ist also der Tag des Herrn.
Man kann das in Jesaja 58 nachlesen. Des Herrn Tag, ehrenswert nennt, das ist der Sabbat und nicht der 1. Tag der Woche. Okay, lies weiter.
So oder so ist es eine sich wiederholende Feier. An jedem 7. Tag, an dem wir uns an Gott erinnern, wenn wir für kurze Zeit die Mühen hinter uns lassen, zu der die Arbeit nach dem Sündenfall wurde. Als Erfüllung dieser Pflicht lehrt die Kirche, dass die Teilnahme an der sonntäglichen Messe vorgeschrieben ist. Meinst du nicht, da die Messe am Sonntag Pflicht ist, es ein Mittel sein wird, wie sie die Sonntagsgesetzgebung umsetzen wollen, an der jeder in der Welt teilnehmen muss?
Weißt du, Martin, sie wollen ja eine gemeinsame Eucharistie. Aber ich kann an dieser gemeinsamen Eucharistie nicht teilnehmen, denn sie sagen, dass es dasselbe Opfer sei, das am Kreuz vollzogen wurde. Aber laut ihnen war dieses Opfer nicht dazu da, um meine Sünde zu vergeben, sondern um Gott zu gefallen. Und das ist ein Hohn auf den ganzen Erlösungsplan. Zudem ist es ein heidnisches Symbol, denn er wurde ein für alle Mal einmal geopfert. Es braucht keine weiteren Opfer. Deshalb nennt man ja sie auch Priester, weil sie ein Opfer darbringen. Aber sie bringen nicht das Opfer, das die Bibel möchte. Denn das Opfer, das die Bibel möchte, ist ein zerschlagenes Herz und ein Geist voller Reue. Das ist das Opfer, das Gott möchte. Und nur in diesem Sinne können wir Priester sein. Aber ein Opfer zu bringen, das eine buchstäbliche Darstellung des Geschehens am Kreuz ist, ist eine Gotteslästerung.
Ja.
Gut, mach bitte weiter.
Im besten Fall kann das Zuschauen oder Spielen einer Sportart eine wunderbare Unterbrechung der Tretmühle unter der Woche sein, eine Zeit der familiären Solidarität. Wenn Familien gemeinsam im Fernsehen Spiele ansehen oder dabei sind, wenn Familienglieder spielen, bietet das die Möglichkeit für Spaß, angenehme, gesunde körperliche und geistige Betätigung, eine wirklich angemessene Art, einen Teil des Tages des Herrn zu verbringen. Im schlimmsten Fall kann der Wettbewerb über die Sportlichkeit gesetzt werden, vulgäre Sprache und Benehmen begünstigen und Familien mit wöchentlichen Reiseverpflichtungen belasten. Dann heißt es weiter, wenn das der Fall sein sollte, sollte man am Sonntag besser zu dem brüderlichen Element vom Sport zurückfinden.
Aber es ist eine wunderbare Unterhaltung und es ist für die eigene Heiligung. Glaubst du das? Nein. Ich glaube es auch
nicht.
Nein.
Überhaupt nicht. Haben wir es nicht gesehen? Jeder weiß doch, wie es beim Sport ausgehen kann.
Genau.
Wenn man beim Sport so mitmacht, wie es von einem erwartet wird.
Nun, Martin, jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben gesehen, dass es eine Religion ist. Und wir haben gesehen, dass es laut der römisch-katholischen Kirche eine angemessene Sabbatbeschäftigung ist. Natürlich glücklicherweise für den falschen Tag. Denn so etwas wie einen jüdischen Sabbat gibt es nicht. Es gibt nur einen Sabbat.
Ja.
Und keinen jüdischen Sabbat. Die Leute müssen selbst für sich entscheiden, wie sie zu diesen Dingen stehen wollen. Also was mich angeht, habe ich meinen Geschmack an diesen Sachen verloren.
Taste for these things.
Und ich verbringe den wahren Sabbattag lieber damit, über höhere Dinge nachzudenken, als über eine Prügelei auf einem Spielfeld.
Ich denke, dass das, was du sagtest, wichtig ist. Es liegt an jedem selbst, dazu Entscheidungen zu treffen. Wir sind nicht hierher gekommen, um festzulegen, das sollt ihr machen.
Nein.
Entscheidet selbst.
Ja, entscheidet selbst. Und schaut, wo ihr stehen wollt. Nun, ich und mein Haus, wir beten lieber den Herrn an. Lass uns beten. Himmlischer Vater, diese Sache mit dem Sport, der im Grunde Teil des Jesuitentaters ist, ist eine mächtige Ablenkung. Und ich bete, dass du deinem Volk helfen wirst, nicht von einem System eingezogen zu werden, das sie formen soll. Ist das eine Formation, die dazu führt, den Charakter Christi auszubilden? Lass uns diese Frage selbst stellen und entsprechend handeln. In Jesu Namen. Amen.
Amen.